Ich habe einen Patienten gestern aufgenommen auf der Station mit einer Hyperdynamikzirkulation, der Traum jedes Herzinsuffizienzforschers, ja, der aber trotzdem massiv Katecholamine konsumiert hat, eine Leberdysfunktion hatte und der dieses Problem von parallel und seriell sehr stark verkörpert hat. Es ist leider so, dass das jetzt visuell nicht möglich ist. Vielen Dank für die Frage. Ich bin mir bewusst, dass das eine der essentiellen, bisher ungelösten Fragen der Menschheit ist. Seriell oder parallel? Ich kann es Ihnen, glaube ich, bis zum Schluss nicht beantworten, weil wir haben das Phänomen, das der Martin so schön dargestellt hat, der Parallelität von parallel und seriell. Wir haben in diesem Zusammenhang parallele Systeme, die beide Organe, sowohl also Darm wie auch Leber, erfassen. Das ist natürlich die arterielle Perfusion, die also über die kardiovaskulären Efferenzen alle Gefäße betrifft, die letztlich involviert sind, und auch der neurale Tonus, der eine große Rolle spielt, die Gefäßnervenversorgung, die häufig ignoriert wird, die auch endoneurohumorale Auswirkungen hat. Auch das wird sozusagen parallel gesteuert, aber es gibt natürlich auch serielle Faktoren, und das ist das venöse System. Sie wissen, wie auf einem Faden hängen die Abdominalorgane an der Cava dran. Die Leber ist noch dazwischen geschaltet und ganz oben sitzt das rechte Herz, unser Hauptfeind, der letztlich alle Organe in irgendeiner Weise beeinträchtigen kann, die ihm vorgeschaltet sind. Vor allem die Lebervenen sehen Sie ja oft im Ultraschall dilatiert. Da kann man machen, was man will, die bleiben dilatiert. Und das ist sicherlich ein wichtiger Risikofaktor einer Leberzirrhose aus kardialen Gründen. Die Lymphgefäße werden auch oft ignoriert, aber es ist natürlich die Lymphresorption, die den Aszites ausmacht, beziehungsweise das Versagen der Lymphresorption. Sie haben an der Unterseite des Zwerchfells kleine Spalten, die also Aszites aufnehmen können. Sie haben paravaskulären Flüssigkeitstransport. Wenn Sie den Patienten zur Schonung der Lunge ruhig stellen, relaxieren und so weiter, funktioniert dieser Transport plötzlich nicht mehr und der Patient kriegt Aszites, vor allem wenn er leberkrank ist. Die humoralen Transmitter werden ebenfalls neural seriell eingeschaltet, kommen aus dem Darm und landen in der Leber, zusätzlich zu den Gefäßfaktoren, also den Gefäßnerven. Und letztlich haben sie auch Zellen, die direkt aus dem Darm in die Leber kommen. Auch darüber muss ich sagen, gibt es nicht allzu viel Evidenz. Auch hier musste ich mir einiges letztlich aus dem Finger saugen, sozusagen. Und die Gallesekretion, da gibt es einige Studien, die ich Ihnen am Anfang zeigen werde, scheint ganz wichtig zu sein. Die Leber sezerniert Galle, die den Darm schützt. Wenn also die Leber versagt, keine Galle fließt, ist der Darm nicht mehr geschützt. Und das bringt mich zum Thema der Evidenz. Über den Darm haben wir sehr wenig Evidenz. Sie wissen, dass bereits wahrscheinlich zwischen 15% oder 10% all dessen, was wir tun, überhaupt evidenzbasiert ist. Wir können damit ganz gut leben. Ja? Sehr vieles ist evidenzfrei und wir müssen trotzdem den Patienten behandeln. Aber genau zu diesem Thema Darm und Leber gibt es besonders wenig Evidenz. Und Cochrane hat schon angedeutet, dass jener, der sagt, 20% ist evidenzbasiert, ein verdammter Lügner ist. Also bin ich wahrscheinlich auch ein verdammter Lügner. Worin wenig Fragen sind, Österreich führt die alte EU, möchte ich sagen, mit einem kleinen Einbruch in den 60er Jahren durchaus an, in puncto Mortalität durch Leberzirrhose. Das heißt, österreichische Intensivpatienten bringen auch sozusagen einen hepatalen Rucksack mit, sind leberkrank, schon bevor sie überhaupt anfangen, intensivkrank zu werden. Das ist natürlich ebenfalls aus dem Labor nicht immer leicht zu erkennen. Wir haben inzwischen unsere Spitzenposition wieder verteidigt. Ich hoffe, es läuft nächstes Jahr bei der EM auch so. Ich fürchte aber, dass wir von den neuen Staaten im Osten möglicherweise wieder überholt werden. Gut, die frühe Leberdysfunktion, hier gibt es Evidenz aus Österreich. Ausnahmsweise. Wir haben mit dem Philipp Metnitz 38.000 Leute angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass um 11% aller unselektierten, auch wenig kranken Patienten auf Intensivstationen eine Leberdysfunktion haben innerhalb der ersten 48 Stunden mit dem Bilirubin über 2 ansteigen. Natürlich kann man diskutieren, ist das der richtige Parameter. Tatsache ist, wir haben das auch weiter analysiert. Sie sehen hier die Häufigkeit, es sind nicht allzu viele Patienten stark ikterisch, aber letztlich nur die stark ikterischen Patienten fallen uns überhaupt auf als Leberversager. Aber die Mortalität ist hoch, je höher das Bilirubin ist, und wir haben für alle Organversagen korreliert, es gibt wie gesagt 12%, und Sie sehen hier, Bilirubin über 10 nach Korrektur für alle anderen Organversagen führt zu einem Vervierfachen der Mortalität. Das heißt, Leberdysfunktion ist prognostisch bedeutsam, auch wenn wir nicht die geeigneten Parameter haben, sie zu erfassen. Bei der Leber haben wir wenigstens das Bilirubin, im Darm haben wir nicht einmal das Bilirubin, da haben wir den Reflux, wir haben Stuhlmengen, es gibt einen sehr, sehr großen subjektiven Faktor, den wir in keiner Studie wahrscheinlich gut quantifizieren können, Und sehr vieles kann ich Ihnen nicht beantworten, was ich gerne beantworten würde. Ich beginne aber trotzdem, nachdem wir das Thema irgendwie aufknacken müssen, mit der Sekretion. Und da ist eine gute neue Studie erschienen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Bekannt ist seit langem, wenn Sie versuchst, die an den Gallenweg ligieren, kriegen die nicht nur eine Leberzirrhose innerhalb von ein paar Wochen, werden gelb, sondern auch der Dünndarm atrophiert. Das heißt, aus irgendeinem Grund scheint das Fehlen der Galle bei diesen Patienten den Darm zu schädigen. Und wie Sie ja von Alexander Sitwinski gesehen haben, ist die Darmschädigung offenbar universell bei kranken Menschen vorhanden. Also wir wissen, Cholestase begünstigt das Wachstum von Bakterien im Darm, begünstigt Translokation. Wir wissen, Ulzera, wie er sie uns gezeigt hat, können allein durch Cholestase ausgelöst werden und auch systemische Infektionszeichen. Das heißt, es ist Grund zur Annahme, dass Fehlen von der Galle möglicherweise protektive Faktoren im Darm verhindert. Und wir wissen, wenn wir exogene Gallensäuren, also jetzt gibt es eh noch mehr das Ursophag, füttern den Patienten oder den Tieren, verhindern wir diese Endotoxinämie, die beschrieben ist bei Verschluss Icterus. Und der Mechanismus war bisher nicht wirklich bekannt. Man hat diskutiert, dass das ein chemischer Mechanismus ist, eine Detergentienwirkung oder eine antibakterielle Wirkung. Es scheint aber etwas komplexer zu sein. Der nukleare Farnesoid-X-Rezeptor scheint hier eine große Rolle zu spielen. Ich sage das nur sozusagen aus Kuriosität. Ich nehme an, es ist kein wesentlicher Rezeptor in der Intensivmedizin. Aber trotzdem konnte in dieser Studie sehr, sehr schön gezeigt werden, dass die Aktivierung dieses Rezeptors, der hier massiv im Ilium exprimiert wird, Sie sehen hier im Ilium vor allem die Expression dieses Rezeptors, verhindert, dass einerseits Bakterien im Darm überwachsen und andererseits aktiviert enteroprotektive Gene. Und das ist etwas, das wir sehr gerne haben. Das heißt, möglicherweise über den Schlüssel der Gallensäuren können wir bei jenen Patienten, die eine Leberdysfunktion haben oder eine Herzinsuffizienz, komischerweise berühren sich diese Erkrankungen ja in ihren Extremen sehr gut, verhindern, dass das passiert, dass ein Ödem im Ilium in den Zotten auftritt, dass das sogenannte Okludin, das in irgendeiner Weise abdichtet, zusätzlich zu dieser Schleimschicht, supprimiert wird. Und Sie sehen das sowohl hier in der Okludin-Färbung wie auch in der Hämatoxylin-Färbung, dass die Knockout-Mäuse oder die gallengangsligierten Mäuse diese Dünndarmstörungen entwickeln. Wenn Sie aber dieses GW464 den Patienten, den Mäusen geben, erholen sich die Gallenwege wieder. Wenn die Knockout-Mäuse nichts bekommen, ist das das Maximalschädigungsbild. Das heißt, Gallensäuren scheinen protektiv zu wirken. Sie sehen es hier, Bilirubin unterscheidet sich nicht bei den beiden Gruppen der gallenligierten Mäuse, aber die gram-positiven Bakterien bei den Patienten, die nur das Vehikel bekommen, überwiegen die gram-positiven. Bei den Knockout-Mäusen sehen Sie, wenn die nur das Vehikel bekommen, kriegen sie massive Überwuchung von Bakterien und vor allem bei den Anaerobiern ist das der Fall. Das heißt, wenn man keinen Rezeptor hat, ist das offenbar ein Problem und die Wichtigkeit dieser Rezeptoren scheint jetzt erkannt zu werden, also ein nuklearer Faktor, der offenbar den Darm schützen kann. Soweit zur ersten Interaktion Leber-Darm. Das heißt, wenn die Galle nicht fließt, müssen wir daran denken, eventuell Gallensäure zu geben. Eine weitere Interaktion könnte direkt über Bilirubin laufen. Sie wissen bei ihr in ihrer eigenen Praxis, die gelben Patienten werden alle septisch. Und das dürfte nicht alleine daran liegen, dass die eine Leberzirrhose haben oder dass die Leber versagt immunologisch. Es kann auch andere Gründe haben. Und es sind ja interessanterweise manche Infektionen gehäuft, wie zum Beispiel Pilzinfektionen, die sehr stark von der unspezifischen Abwehr bekämpft werden. Und hier kann man also die direkte Inhibition der Neutrophilen durch Bilirubin in vitro nachspielen. Hohe Bilirubinwerte sind antioxidativ. Ja, Sie sehen hier, das ist ein In-vitro-Versuch. Wenn Sie H2O2 komplett blockieren mit Katalase, haben Sie praktisch den gleichen Effekt, wie wenn keine Neutrophilen da wären. Aber wenn Sie mit dem Bilirubin auf 600 Mikromol hinaufgehen, das ist durch 17 ungefähr, also 40, ist das nicht so massiv, sehen Sie eine fast vollständige Inhibition der Granulozytenfunktion. Das heißt, die unspezifische Abwehr scheint auch durch Bilirubin alleine beeinträchtigt zu werden und auch das ist eine Interaktion, die im Darm möglicherweise eine Rolle spielt. Zur Zirkulation. Sehr vieles wird Ihnen bekannt vorkommen. Hier ein Bild aus Grey's Anatomy. Hier sehen Sie die Wahrheit über die Zirkulation der Leber. Riesengroß die Pfortader und mehr oder weniger atrophiert die Arterie und der Gallengang. Von den Blutflüssen ist es nicht ganz so schlimm wie hier in Grey's Anatomy. Aber die Leber bekommt in der Gesundheit 2/3 ihres Blutes aus der Pfortader, 2/3 des Sauerstoffes. Wenn Sie leberkrank sind, haben Sie zunächst eine Zunahme des Blutflusses in der Pfortader und dann in der Arterie und später haben Sie die Kolateralisierung, wenn Sie eine portale Hypertension entwickeln. Das heißt, die Leber selbst hat dann eine aktive Vasokonstriktion, bekommt weniger Blut. Beim Darm ist es ungefähr ähnlich, ein bisschen weniger Blut natürlich, nachdem die Milz bei der Leber noch mitspielt. Wenn Sie eine portale Hypertension haben, ist es bekannt, dass der Darmblutfluss aber massiv ansteigt. Das heißt, in dieser Interaktion ist die Leber verantwortlich für eine pathologisch hohe Perfusion des Darms und das hat letztlich Konsequenzen auf den Gesamtpatienten. Sie sehen hier eine tierexperimentelle Studie, zirrhotische Ratten wurden untersucht und die hypertranslozierenden Ratten hatten den höchsten Blutfluss und dadurch wurde NO freigesetzt. Das heißt, septischer Schock, mehr oder weniger Vasoparalyse, NO-Überangebot ist miterklärbar durch die Translokation und in diesem Modell zeigte sich, dass die Zirrhose alleine NO schon erhöht, das ist bekannt, aber dass die Translokation möglicherweise der Schlüsselpunkt zur Dekompensation ist. Und was wir wissen, dass der Shear Stress offenbar eine Rolle spielt. Das heißt, je schneller die Blutzellen durch diese Gefäße ziehen, desto höher wird dieser Faktor. Und es heißt ja immer, die Patienten mit Zirrhose haben einen hohen Cardiac Output, eine Hyperperfusion. Das ist nur bedingt richtig. Ein Großteil dieses Cardiac Output zieht nicht dorthin, wo er hinziehen sollte, zu den Organen wie Gehirn, Niere, sondern dort herrscht sozusagen Ebbe, auch im Darm natürlich, aber er macht sozusagen die Ehrenrunde durch das Plantikusgebiet. Und das bringt diese Patienten letztlich dazu, dass sie kardial dekompensieren. Das heißt, die haben 12, 15 Liter HZV, werden transplantiert und bekommen nach der Transplantation, wo der Nachlass plötzlich da ist, eine Herzinsuffizienz. Das heißt, splenic steel ist ein wesentlich genauerer Begriff als die Hyperdynamizirkulation. Und hier kommt es zur Interaktion zwischen Darm und Leber. Darm macht die Vasodilatation, Endotoxin spielt natürlich eine Rolle und die Leber kann sozusagen nichts anderes machen, als das Blut daneben vorbeilassen. Leber enthält auch Nerven, das werde ich überspringen. In der klassischen Anatomie habe ich das nicht gehört, aber Sie sehen hier eine Struktur, die hier nicht ausgezeichnet ist. Das ist ein Vagusast, der die Leber zieht und auch hier perivaskulär finden Sie Sympathikusfaser. Diese Lebernerven gehen in die Leber hinein, auch das habe ich nicht gelernt in der Histologie, Entschuldigung, und sie macht mehr oder weniger in der Leber selbst Sympathikus-Effektor. Das heißt, Sie können bis in die Leber hinein Gefäßarchitektur steuern. Neuronal bringt natürlich die Sedierung ins Spiel, wo Sie das ebenfalls beeinflussen. Das heißt, hepataler Blutfluss wird aktiv reguliert und zusätzlich haben Sie einen transhepatischen Druckgradienten. Und der, wie Sie schon von Martin Hülsmann gehört haben, wird vom rechten Ventrikel und vom BIP beeinflusst. Das heißt, die normale Situation verändert sich. Wir haben hier die Zone 1, 2, 3 zwischen Arterie und Vene. Da zieht das Blut durch. Hier ist schon ganz wenig Sauerstoff unter physiologischen Bedingungen vorhanden. Wenn Sie jetzt kardiale Probleme haben, kommt das, eine Nekrose, perizentral. Wir sehen das immer häufiger, sogenannte Schockleber oder hypoxische Hepatitis. Wenn das überlebt wird, sehen Sie hier, fehlen die Zellen und es gibt eine Inflammation. Und hier spielt der Darm offenbar eine Rolle. Das ist ein reines Rechtsherzversagen, wo es nur zu einer Dilatation kommt, wo es nicht zu einer Nekrose kommt. Weil offenbar das Rechtsherzversagen den Darm zu dieser Permeabilitätsstörung veranlasst und das letztlich in der Leber dann inflammatorische Effekte hat. Das heißt, noch einmal seriell oder parallel, wir haben seriell, wie gesagt, die venöse Druckerhöhung im gesamten Kaverstromgebiet, gestörte Lymphdrainage, Aszitesfiltration und das ist letztlich ein gemeinsamer Risikofaktor für Dysfunktion aller Abdominalorgane, sei es Leber oder Darm. Und Sie sehen hier, die meisten Patienten hatten eine Herzinsuffizienz. Die Patienten mit einer Schockleber, einer ischämischen Hepatitis. Normalerweise, wenn sie keine venöse Kongestion haben, haben sie kein Risiko, das zu entwickeln. Und hier schließt sich der Kreis mit der Ernährung, die wir gestern schon diskutiert haben. Da wurde ja diskutiert, den Patienten mit Schockleber nichts zum Essen zu geben, um nicht den letzten Sauerstoff zu kosten. In der Praxis dürfte es genau umgekehrt sein. Je mehr Sie diesen Patienten zum Essen geben können, je besser der Darm funktioniert, je weniger Sie ihn lahmlegen, desto eher schaffen Sie es, die Leberperfusion wieder herzustellen. Ich habe da noch ein anderes Dia unter dem Thema Ernährung. Das heißt, Ernährung ist ganz wichtig, wie Sie wissen. Das sind zirrhotische Patienten. Man hat nichts anderes gemacht, als den Oberarm vermessen. Und die mit dem dicken Oberarm haben am längsten gelebt. Die mit dem dünnen Oberarm waren schon mehr oder weniger auf dem absteigenden Schenkel der Survival-Kurve. Das heißt, die Malnutrition ist ein ganz, ganz entscheidender Risikofaktor. Nicht nur bei der Herzinsuffizienz, auch bei der Leberzirrhose. Hier spielt der Darm eine entscheidende Rolle. Malnutrierte Patienten zeigen eine enterale Immunaktivierung. Wir wissen nicht, ob wir durch Probiotika, ob wir durch frühe enterale Ernährung das verhindern können. Sicherlich vieles bringen diese Patienten bereits als idiopathischen Risikofaktor mit, aber die Immunaktivierung scheint in der Dekompensation eine Rolle zu spielen. Und Sie sehen hier Messungen, anders als die Studie vom LOX zum Beispiel, oder eure Studie, gibt es doch bei Patienten, die malnutriert sind, eine sehr klare Korrelation zwischen Darmpermeabilität und Malnutrition. Und das gilt natürlich auch für Alkoholiker, die ja meistens malnutriert sind. Und wir wissen, bei Alkoholikern kommt es häufig zu Sepsis und Alkoholiker haben höhere Endotoxinwerte im Blut als Nicht-Alkoholiker. Die Translokation spielt ja eine Rolle, ich werde das überspringen, für Sie ist das nichts Neues. Jedenfalls, die Translokation führt dann letztlich zu dieser Leberfunktionsstörung, die wir alle kennen. Typisches Beispiel, 1970er Jahre, ausschließlich parenterale Ernährung plus keine Korrektur der Hyperglykämie. Das macht dann letztlich diesen Leberschaden, an dem die Patienten teilweise verstorben sind, auch heute noch versterben an die parenteral Ernährten, beziehungsweise Blind-Loop-Syndrom, wo sehr viel Endotoxin freigesetzt wird. Also das spielt über multiple Effektoren, auf die ich aus Zeitgründen nicht eingehen möchte, zu einer Leberdysfunktion, zu einer Inflammation in der Leber und dann letztlich zu diesem Bild, von dem wir nicht wissen, wie wir es behandeln sollen. Das sind Patienten, die haben eine riesengroße Leber, sind ein bisschen gelb, haben Transaminasen, haben eine Insulinresistenz natürlich und sind so subseptisch. Ja, wir wissen, diese Leute haben exzessive TNF-Alpha-Konzentrationen und TNF-Alpha spielt hier eine Rolle. Bei alkoholischer Hepatitis, schaut praktisch genauso aus, kann man mit TNF-Alpha-Blockern die Hepatitis verkürzen, den Outcome nicht beeinflussen. Aber was können Sie machen? Und diese Studie finde ich interessant, weil sie das bestätigt, was wir gestern schon diskutiert haben. Wenn Sie bei septischen Patienten frühe enterale Ernährung geben, direkt ins Duodenum oder Jejunum, sehen Sie, Cardiac Index steigt an, aber auch das Hepatosplenomegaly-Blutfluss steigt an. Das heißt, enterale Ernährung bedeutet Blutfluss auslösen. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Message, wenn Sie sich die mitnehmen, bin ich schon ganz glücklich. Das ist diese Alkoholmodell, eine humane Studie, und Sie sehen, dass enterale Ernährung im Prinzip gegenüber Standardernährung wesentlich bessere Prognose bewirkt hat. Das heißt, enterale Ernährung ist dem Cortison einer suboptimalen Therapie eigentlich vergleichbar. Durch enterale Ernährung können Sie die Leber verbessern. Wir haben es heute schon kurz diskutiert. Albumin, ebenfalls ein Ernährungsfaktor, hat eine lange Evolution. Schon aus dem Seeigel ist das bekannt, dass es SH-Gruppen gibt, die also Bindungsmoleküle darstellen. Und wir wissen inzwischen, wie ich schon angedeutet habe in der Diskussion, Patienten mit Leberstörung und einem niedrigen Blutdruck steigen auf Albumin deswegen an, weil es eine Vasokonstriktion auslöst. Da gibt es noch nicht genug Daten dazu. Es dürfte einen NO-Antagonismus geben. Das heißt, Albumin bei Patienten mit Leberdysfunktion kann etwas bringen. Ich weiß, Sie alle sind trainiert, Albumin zu hassen. Aber es gibt eine Studie bei Zirrhotikern, wo Albumin das Überleben verlängert hat. Ja, und das muss man mal zeigen für andere Medikamente bei Zirrhose. Albumininfusionen kann bei Leberzirrhose das Überleben verlängern. Nicht zuletzt, weil wahrscheinlich Darminteraktionen bestehen, weil der KOD höher ist, weil möglicherweise das Ödem im Darm geringer ist. Und das bringt mich zum zentralen Punkt, Endotoxin. Das ist ein Zirrhosemodell. Injiziertes Endotoxin landet normalerweise vorwiegend in der Leber und nicht im Blut. Wenn Sie eine Zirrhose haben, ist es ein bisschen verändert. Es landet immer noch der Großteil in der Leber, aber ein ganz entscheidender Teil bereits im Blut. Und das ist der Grund, warum Patienten mit Zirrhose aus der Sepsis nicht herauskommen. Sie haben Speicherung überall, aber letztlich ist das ein Faktor. Und wir wissen, LPS macht Leberschäden. Ich brauche, glaube ich, gar nicht darauf eingehen. Aktive portale Vasokonstriktion. Viele Patienten mit einer Varizenblutung haben aus dem Darm kommende LPS-Intoxikation, fangen zum Bluten an wegen Infektionen. Wir wissen, wenn die Patienten bereits eine portale Hypertension haben, können sie neunmal so viel TNF freisetzen, wenn sie diesen Patienten LPS spritzen. Und Alkohol kann offenbar durch Antibiotika der Schaden verhindert werden, ähnlich wie das bei dem Insultpatienten von Swizinski war. Das finde ich ganz interessant. Translokation ist schon klar. TNF spielt ja sicher wieder die entscheidende Rolle. Wir wissen, dass es in den Lymphknoten des Patienten mit Leberdysfunktion in den enteralen Lymphknoten zur Aktivierung von TNF kommt, hier braun dargestellt, das sind Kontrollen. Das heißt, Zirrhose ist ein Pro-TNF-Status und was man hier sieht, TNF-Alpha macht offenbar die Tight-Junctions im Darm kaputt. Das heißt, die Korrelation von TNF und undichten Darm dürfte relativ gut sein und mit einem TNF-Alpha-Blocker können Sie das verhindern. Letztlich ist das der Grund, warum Sie mit Antibiotika, wenn Sie die Entzündung unterdrücken, wenn Sie die TNF-Freisetzung unterdrücken, bei diesen Patienten mit spontanbakterieller Peritonitis oder hepatorenalen Syndrom ganz eindeutig die Inzidenz dieser Komplikationen verhindern können. Das heißt, inzwischen ist es relativ klar, durch Antibiotika, die teilweise enteral bleiben, nicht komplett resorbiert werden, wie Norfloxacin, können sie letztlich die Leberdysfunktion verhindern. Das heißt, Darmdysfunktion mit Antibiotika verhindern, rettet sozusagen den Leberpatienten. Zum Schluss zur Gerinnung. Auch die Gerinnung ist ein ganz dramatischer Faktor, der in den letzten Jahren immer mehr auffällt. Sie sehen hier eine Pfortaderthrombose, Pyelephlebitis, von einem parakolischen Abszess ausgehend. Da ist die Leber natürlich komplett durchsetzt mit Abszessen. Das kann man letztlich nicht therapieren, das ist eine letale Erkrankung. Aber es zeigt uns nur letztlich die Pathophysiologie. Und das ist bei jedem Septiker nicht anders. Sie haben eine Freisetzung von proinflammatorischen und damit auch prokoagulatorischen Mediatoren im entzündeten, inflammierten Darm. Das führt ihnen letztlich zu den Leberschäden. Und hier gibt es ganz interessante tierexperimentelle Daten, dass sie durch Xigris bei einem Hepatektomie-Modell verhindern können, dass es zu Leberschäden kommt. Das heißt, Leberschaden wird hier als Versagen der Gerinnung, als prokoagulatorisches Problem gesehen, das wir eventuell beeinflussen können, wenn wir APC verwenden. Und in dieser Richtung, bei den modernen Therapeutika, auch die Probiotika, möchte ich kurz ansprechen, weil die wirken im Darm und haben offenbar in dieser Studiengruppe, eine kleine Studie aus der Gruppe Neuhaus in Berlin, bewirkt, dass Patienten nach einer Lebertransplantation, wenn sie Lactobacillus nahmen, nur 13% einer Infektion erlitten, während es sonst 48% waren, wenn sie eine klassische enterale Dekontamination hatten, oder 34% bei Placebos. Interessanterweise waren viele dieser Infektionen Gallenwegsinfektionen, was mir ein bisschen komisch vorkommt, weil es ist ja meist ein mechanischer Faktor vorhanden, aber möglicherweise ist die Änderung der enteralen Flora durch Probiotika mitbeteiligt, dass sie weniger aszendierende Gallenwegsinfektionen haben. Eine zweite Studie bestätigt das für abdominalchirurgische Patienten. Man muss auch sagen, es gibt Negativstudien. Ich bin da nicht irgendwie in eine Richtung gebiased, aber es ist möglicherweise eine Methode, den Darm in irgendeiner Weise zu stabilisieren und zu verhindern, dass es dazu kommt, dass Endotoxine eingeschwemmt werden. Gut. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, es gibt Interaktionen. Wir wissen noch viel zu wenig darüber. Darmschädigung durch Leberdysfunktion, mechanische Cholestase. Wir wissen jetzt, warum gelbe Patienten so oft septisch werden. Portal hypertensive Gastro- und Enteropathie macht Vasodilatation, Peritonitis. Letztlich steigt die systemische Vasokonstriktorendosis an, SIRS. Wir wissen aber auch umgekehrt, Leberschäden durch Darmdysfunktion, Hyperdynamizirkulation, portale Vasokonstriktion, die hypoxische Hepatitis, wenn der Darm minder perfundiert wird, bakterielle Infektion. Das heißt, wir haben wahrscheinlich zusammenfassend die Parallelität von Serialität und Parallelität. So viel zu diesem schwierigen Thema. Vielen Dank.